Also, Ghost of. Ach, wurscht. Okay, ich fange jetzt eine Anmod, okay, Leute?
Buh, langweilig. Kennen wir alles schon aus dem Jahr 2018.
Es ist eigentlich Siedler 2 mit Fließbändern.
Genau.
Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Das gemeinsame Format von Insert Moin und Last Game Standing. Von Insert Moin begrüße ich im schönen Freiburg Manuel Fritsch.
Ding, 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 ding. Wie in der blauen Ecke oder wie in der grünen Ecke. Hi, guten Morgen.
Genau, und in der blauen Ecke begrüße ich Christian Alt, den Seelöwen aus Sendling. Nee,
ich komme aus Leim, Mann.
Ich weiß,
ist okay.
Genau. Ich habe ein Déjà-vu. Passt schon. Das hatten wir genau schon mal so.
Genau, das hatten wir schon mal so, ist ja wurscht. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr alle dabei sind hier, wenn es wieder heißt, wer hat den Gürtel? Und wir haben schon wieder einen neuen Titelträger.
Das ist der Wahnsinn.
Und das ist der Wahnsinn. Wir hatten ja lange gelitten unter der Dominanz des fünffachen Gürtelträgers Disco Elysium. Disco Elysium, das vom Oktober 2019 bis zum Februar 2020 es gelang, den Titel zu verteidigen. Und danach ging das Bäumchen Wechsel dich Spiel los im März mit Half-Life Alyx. Danach abgelöst durch Cloudpunk. Cloudpunk abgelöst durch Monster Train. Monster Train abgelöst durch The Last of Us 2. Und jetzt The Last of Us 2 abgelöst durch den Bonobo aus Bellevue, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima mit 38%, ziemlich deutlicher Sieger. Hat euch das überrascht, dass es The Last of Us 2 nur gelungen ist, den Titel gerade einmal zu verteidigen? Eines der ganz großen Spiele, doch eigentlich in dem Jahr 2020.
Nö, das hat mich null überrascht.
Mich auch nicht, ne.
Weil ich glaube nämlich, dass es nicht eins der ganz großen Spiele ist. Also ich glaube, selbst jetzt, wenn man schon nochmal, wir haben jetzt ja Ende August, heute den 31. August, als wir das hier aufzeichnen, selbst jetzt ist es so, dass ich mir denke, ah ja, stimmt, das ist ja das Jahr, wo Last of Us rausgekommen ist. Es wirkt irgendwie total egal, dass dieses Spiel erschienen ist, weil alle sind schon wieder beim nächsten Hype, den wir jetzt in dieser Folge besprechen, nämlich bei Fall Guys. Alle reden über Fall Guys. Dieses Format ist auch so ein bisschen sowas wie das Fall Guys unter den Podcasts. Ja. Jeder läuft einfach so mal in die eine Richtung. Und dann stößt man sich, prallt gegeneinander ab, fällt runter, aber rappelt sich immer wieder auf. So, also deswegen, es wundert mich null, dass niemand mehr über Last of Us spricht.
Nee, ich meine, Last of Us ist tatsächlich ein fantastisches Spiel, aber es ist ein Spiel, bei dem man halt auch sehr polarisierende Meinungen trifft und auch schlecht drüber reden kann, weil wir haben es ja letztes Mal auch gemerkt, Christian, wenn man drüber redet, ist man halt immer schnell im Spoiler-Territorium und deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch einfach wieder so, alle, die es gespielt haben, haben es gespielt, alle, die darüber eine Meinung hatten oder einen Hot-Take, haben den auch schon verkündet und dann kam Ghost of Tsushima wie so eine kleine Überraschung und es, glaube ich, auch deutlich massenkompatibler. Man kann sehr viel einfacher drüber reden, sich sehr leicht darin verlieren in diesem Spiel. Deswegen war das für mich keine große Überraschung. Aber auch glaube ich, dass wir diese Phase der Spiele, die lange den Gürtel halten, hinter uns gelassen haben. Weil ich glaube, dass es immer mehr dazu tendiert, jetzt auch das nächste große Spiel hier irgendwie zu küren. Und ich glaube auch, dass diesen Monat Ghost of Tsushima sich nicht den Titel verteidigen können wird.
Also, diesen Monat, da gebe ich dir recht. Aber wir werden diesen Monat den Gürtelträger küren, der bis April 2020 der Gürtelträger sein wird oder so, bis dann irgendwann mal ein echter Next-Gen-Hammer rauskommt oder es eine Müdigkeit einsetzt. Nämlich in diesem Monat tritt Factorio an, meine Freunde. Factorio ist in dieser Sendung, Fall Guys ist in der Sendung, der motherfucking Microsoft Flight Simulator kommt aus dem Grab heraus und ist auch in dieser Sendung drin.
Und der große Veteran Wasteland 3.
Ja.
Na doch. Doch. Doch, ja.
Okay, okay.
Vor allem okay. Wasteland 3.
Also ein krasser Monat auf jeden Fall.
Und bevor PGA Tour Golf 2K21.
Ja, dringend. Aber wir gehen natürlich wie immer eine Reihe Stück für Stück, nee, wie sagt man da, Spiel für Spiel durch und reden über alle Spiele, die wir uns zumindest kurz angeschaut haben. Und natürlich in der erweiterten Liste könnt ihr dann auch aus allen Spielen wählen, die diesen Monat antreten. Und ich glaube, das müsste mit die längste Liste sein, die wir bis jetzt hatten, oder? Also der Monat war pickepacke voll.
Ja, und es wird, also ich glaube, es wird so ein bisschen wie vor einigen Monaten, wo wir auch mal eine Reihe von sehr guten Spielen hatten, die sich dann auch gegenseitig so ein bisschen die Stimmen weggenommen haben. Ich glaube, das war diese, wo Cloudpunk dann am Ende mit 26% der lachende Fünfte oder sowas war. Oder Half-Life Alyx, war das die Half-Life Alyx Ausgabe? Ich weiß es
nicht. Ja, wo Final Fantasy und so noch dabei war, genau.
Ja, genau. Ich glaube, sowas steht uns hier bevor. Und das wird sehr interessant werden, genau. Half-Life Alyx damals, genau, wo Animal Crossing noch dabei war und Ori and the Will of Wisps und Mount & Blade 2 im Early Access. Genau.
Ori and the Will of Wisps.
Ja.
Christian Alt, du hast ja Fall Guys schon angesprochen. Ich habe es auch ganz oben in die Liste, weil es, glaube ich, mit ein ganz klarer Anwärter ist. Aber auch meiner Meinung nach ein Anwärter, der einen kurzen Hype haben wird, vielleicht auch Titelchancen haben wird, aber dann auch sehr schnell wieder in der Vergessenheit landen wird.
Ja, es kann sein, dass es hier bei um das Untitled Goose Game des Jahres 2020 handelt.
Genau.
Über das alle so ein paar Wochen sprechen. Und dann ist aber auch mal wieder gut. Ich habe tatsächlich auch schon jetzt die ein oder andere Runde Fall Guys gespielt und surprise, ich bin sehr, sehr schlecht. Also so wirklich, wirklich schlecht in Fall Guys. Aber es macht Spaß und ich kann den Hype total nachvollziehen. Also nur für die Leute, die es jetzt noch nicht kennen, Fall Guys ist ein Battle Royale Spiel. Buh, langweilig, kennen wir alles schon aus dem Jahr 2018. Aber mit einem Twist, und zwar ist es sowas wie die bunte, kinderfreundliche Variante von Battle Royale ohne jegliche Gewalt. Man spielt in einer bunten Welt mit super vielen Plattformen, rennt sehr, sehr ungeschickt, so wie ich das im echten Leben auch tun würde, auf ein Ziel hin, springt sehr, sehr ungeschickt über die Plattform und fällt auf die Schnauze. Und das Ganze ist sehr, sehr witzig. Das macht wirklich, wirklich viel Spaß. Und Devolver Digital, glaube ich, haben da gerade einen richtigen Hit an der Hand. So gefühlt den größten Hit, den der Publisher jemals hatte. Und ich freue mich tatsächlich. Also ich freue mich für Devolver, weil ein super Publisher, super sympathisches Team auch. Und ich gönne denen gerade ihre 15 Minuten des Ruhms und hoffe, dass vielleicht so 16 draus werden.
Ja, sie müssen da halt schnell nachliefern. Also mich hat das Spiel eine Stunde lang begeistert. Die zweite habe ich es noch aus Interesse weitergespielt. Und dann war das Thema irgendwie für mich durch. Ich habe dann noch mal ein paar Stunden weitergespielt für den Podcast und also es hat so viel Potenzial und es ist so wenig Zeug da drin. Also wenn sie es jetzt halt schaffen würden, jede Woche oder so wie Fortnite es halt schafft, irgendwie ständig neue Content zu bringen, neue Ideen, neue Marketingmaßnahmen drumherum und so. Sie haben ein super Social Media Team, aber das Spiel selbst kann meiner Meinung nach nicht länger als ein paar Stunden fesseln. Und sie hätten da schon längst neuen Content rausballern müssen. Sie haben jetzt auf der Gamescom die zweite Season nur angeteased. Noch nicht mal irgendwie ein Datum. Das soll im Herbst dann irgendwann jetzt losgehen. Und das Einzige, was dazukommt, sind irgendwie 2-3 neue Arenen, keine neuen Spielmodi und Kostüme aus dem Mittelalter. Also, oh. Klar, es ist ein kleines Team und es hat die auch völlig überrascht, aber die Vorbestellungen waren riesig. Sie wussten, dass sie kostenlos im PSN dabei sind. Es ist das meist runtergeladenste PlayStation-Spiel, was jemals eben in diesem PS Plus-Programm kostenlos dabei war.
Krass. Und, ach, krass. Kann
mehr als Rocket League.
Rocket League? Okay, krass. Mhm.
Ja, und es kann mir keiner sagen, dass sie davon jetzt so völlig überrascht wurden und dass da nicht mehr Geld einfach reingepumpt wird, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Verpasste Chance.
Ja, aber manche Sachen lassen sich auch einfach nicht nur mit Geld lösen, sondern brauchen wir vielleicht auch ein paar Ideen, um die auch dann umzusetzen. Ja, ich kann deinen Kritikpunkt total nachvollziehen. Also ich hatte auch meinen Spaß, aber es ist jetzt auch nicht das Spiel, was ich jeden Abend und jede freie Minute hier spiele. Aber es kann auch einfach an mir liegen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob da sehr, sehr kompetitive 15-Jährige nicht einfach in Fall Guys ihr neues Fortnite gefunden haben. Kann sein.
Also ich kann ja von der Teenager-Front berichten, bei meinem jüngeren Sohn kommt es sehr, sehr gut an. Bei den Twitchern und YouTubern und so natürlich auch, aber auch da verpasste Chance. Es gibt kein Modi zum Beispiel, um mit deinem Twitch-Stream gemeinsam ein Community-Event zu machen. Das würde sich ja total anbieten. Das haben wir auch bei uns im Podcast kritisiert. Das wäre so naheliegend, weißt du, dass du irgendwie sagst, hier, der Schiffer-Influencer startet irgendwie einen Server und dann können alle Leute aus dem Last Game Standing Forum oder von Insert Moin oder so auf den Server gehen und wir machen halt ein Best-of der Last Game Standing. Das wäre ja geradezu prädestiniert dafür, ja, dass nur einer von den Zuschauer oder Zuschauerinnen dann am Schluss die Krone hat. Das wäre so witzig und lustig, das mit einer Community zusammen zu machen. Und das gibt's einfach nicht. Du kannst dich mit drei Freunden zusammen in so einen Server einloggen und das war's. Also, das ist einfach so viele verpasste Chancen bei diesem Titel. Das könnte noch viel größer sein, als es jetzt schon ist.
Es spricht für Sie Manu Bisdev für Fall Guys, der dann noch was rausholen kann. Nee, aber ich verstehe ist voll, sehe ich ähnlich, aber es kann ja sein, dass da jetzt was passiert und die einfach da so ein bisschen Growth Hacking machen, wie man es so schön nennt.
Growth Hacking, das gefällt
mir. Was ist denn das? Was ist das?
Growth Hacking ist doch, wenn du versuchst, einfache Wege zu finden, wie du dein Business sehr, sehr schnell sehr, sehr schnell skalieren lässt. Das ist dann sowas wie, okay, wir machen jetzt diese eine Aktion, die ist total logisch für unser Produkt und das ist die Wachstumsstrategie für jetzt mein digitales Produkt und so. Das ist ein Growth Hack. Also früher hat man es einfach irgendwie Business Development genannt und dann kam irgendwie Facebook und meinte so, nennen das jetzt Growth Hacking und seitdem ist das it's a thing. Ja. Ja.
Verstehe. Gut,
aber kommen wir zum nächsten Titel. Battletoads habe ich mir kurz angeschaut, war nämlich, als mir dann Fall Guys langweilig wurde, bin ich rüber zum Game Pass, nachdem ich PSN da eben das installiert hatte, habe ich geguckt, was gibt's Neues im Game Pass und da sind die Battletoads dabei. Tatsächlich eine Microsoft-exklusive Marke, eine der wenigen natürlich. Und ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt von früher, diese Battletoads, das waren so Turtles-Derivate.
Jo. Ja.
Und die hatten ja so ein Spiel, was bis heute irgendwie hoch gelobt wird. Und die Battletoads sind zurück, haben ein neues Spiel bekommen und ist ungefähr in der Schiene wie Streets of Rage 4. Also neue Grafik-Engine, alles handanimiert mit so handgezeichneten Figuren und unglaublich lustig. Also wenn man eben diesen Humor mag, die Special-Moves, da verwandeln sich dann diese Powerkampfkröten irgendwie in den Presslufthammer oder kommt irgendwie ein Arcade-Automat von oben auf die Feinde runtergeflogen. Also so völlig übertriebener Brawler-Humor. Und auf der Schiffer-Skala von dumm und unterhaltsam, oder wie geht es? Sicherlich ganz weit oben.
Ja, es gibt, also es sind, wie soll man sagen, also es gibt zwei Dimensionen des Ganzen. Man kann jedes Spiel einsortieren in eine Skala zwischen dumm und klug und geil und scheiße. Und es gibt gute Spiele, die aber zugleich dumm sein können. Also dumm ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach eine völlig neutrale Beschreibung dessen, was halt passiert. Also ich meine zum Beispiel, Adventure Capitalist ist dumm, aber gut, ja? Und es gibt auch kluge Spiele, die trotzdem scheiße sind. Also weißt du, so, keine Ahnung, dieses Spiel, was hatten wir da letzten Monat, was alle so abfeiern mit der schlechten Grafik, was das Lieblingsspiel von Christian Huberts ist. So, das ist halt ein gutes, ein kluges Spiel, das aber halt vielleicht nicht gut ist, so, ne? Genau, und ich glaube, völlig richtig, du hast die Skala völlig richtig angewandt, mein kleiner Padawan Manu. Ich glaube, Battletoads ist genau sowas, das ist gut und dumm. Und ich bin ein großer Anhänger des guten, dummen Spiels. Ja,
ja, also dann
ich
müsst bin du das mal anschauen. Und es ist ein kurzer Name, Christian, das passt doch. Einfach nur Battletoads, kann man sich merken, kann Spaß haben, hau rein.
Ja, Factorio ist aber noch ein besserer Name. Also Factorio ist ein wirklich guter Name, um jetzt mal eine kleine Überleitung zu machen.
Ja, ich, eine Sache, bevor ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde über Factorio erzähle.
Darauf freue ich mich schon den ganzen Tag. Also ich freue mich den ganzen Tag auf die Ode von Christian Alt auf Factorio.
Ja, ich habe noch eine Frage zu Battletoads. Und zwar war das alte Battletoads ja, hatte den Ruf, sehr, sehr schwer zu sein. Ich habe das auf dem Gameboy gespielt damals auch. Da war ich super jung. Habe das natürlich null gekonnt, das erste Level, irgendwie 10-mal versucht und habe es dann zur Seite gelegt. Aber ist das denn immer noch so schwer wie damals?
Ich habe es jetzt nicht so weit gespielt, um das voll beurteilen zu können, aber es wirkte. So Brawler sind ja per se immer schwer, je schwerer du sie dir machst. Also wenn du alle Gegenstände haben willst, wenn du keine Continues nutzen willst, das ist halt so diese Arcade-Logik. Aber du kannst auch jederzeit irgendwie halt wechseln zwischen denen. Also nein, es ist deutlich zugänglicher als das alte, ja. Wenn du halt nicht auf irgendwie alles S-Rank oder so spielen willst.
Okay. Alles klar.
Genau. Noch eine kurze, bevor wir jetzt über Factorio reden. Factorio ist ja seit so vielen Jahren im Early Access und mich wundert ja, dass du das nicht schon viel früher dem einem Kampfgewicht zugeordnet hast. Das ist eigentlich für mich die größte Überraschung, dass das jetzt erst in der finalen Version wirklich hier im Gürtel auftaucht, weil es wäre ja schon lange eigentlich wählbar gewesen, oder?
Und es ist natürlich dann auch die Frage, das wird sich aber natürlich erst im Laufe des Monats herausstellen, ob das nicht ein schwerwiegender strategischer Fehler von Christian Alt war, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, Factorio das Kampfgewicht zuzugestehen, damit es halt nicht hier gegen Dickschiffe wie den Flugsimulator oder Fall Guys oder Wasteland 3 antreten muss. Also ich finde, naja, also Monat werden wir das diskutieren müssen, sollte Factorio sich diesen Monat nicht die Krone aufsetzen, dann wird man sehr kritische Fragen, mit sehr kritischen Fragen an dich herantreten, Herr Alt. Ja, und da bin ich
Das kann ich verstehen, aber es gibt ja, wir haben haben wir die Regel erst im Januar eingeführt,
ja,
mit Spiele müssen Kampfgewicht haben.
Dann hast du natürlich
immer so zwei Punkte im Lebenszyklus von einem Early Access Game. Also du hast den Anfang, wo der Hype groß ist und dann kann man drüber sprechen. Dann kommt so das Tal der Tränen, wo Features nachgepatcht werden, langsam die Playerbase wächst und so weiter und so fort. Und dann hast du irgendwann wieder die 1.0-Version, wenn es dann wirklich rauskommt, wo man nochmal drüber reden kann. Und es wäre natürlich relativ doof gewesen, glaube ich, im März oder so zu sagen, ja, Version 0.18 von Factorio ist die Version, der ich jetzt das Kampfgewicht zumesse. Weil es wäre auch falsch gewesen, denn in Version 1.0 ist jetzt eine Sache drin, über die ich gleich noch reden will, und zwar der Spidertron, ein neues Fort. Aber ich muss erstmal erklären, was Factorio.
Nein, ich möchte aber noch ein Gegenargument zu deiner Verteidigung hier entgegen anbringen, wenn ich darf. Also, ich meine, du hast natürlich recht. Es ist vielleicht nicht so gut, einem Spiel, das sich gerade im Tal der Tränen von Early Access befindet, das Kampfgewicht zuzugestehen. Die Entscheidung, die man dann treffen muss, ist das Tal der Tränen, in dem sich der Gürtel in der Zeit befindet, ja? Also, ich würde sagen, Tal der Tränen war April und Mai, diese Cloud-Punk-Monster-Train-Zeit. Ob es nicht trotzdem so ist, dass ein Factorio im Tal der Tränen immer noch dann höher zu bewerten ist und größere Chancen hat, weil das Gesamtfeld sich in einem Tal der Tränen befindet. Und diese Entscheidung, der bist du halt ausgewichen. Verstehst du?
Ja. Okay, das können wir am Ende des Jahres besprechen, genau, ob das ein Fehler war. aber lass doch mal jetzt über Factorio reden.
Ja, bitte.
Also, ich erkläre jetzt mal, was Factorio ist. Dann kann ja Manu vielleicht ergänzen, weil Manu ist ja in der glücklichen Situation, so wie ich das gesehen habe, dass er jetzt ganz jungfräulich auf Factorio geschaut hat. Ich habe das bei Steam gesehen. Manuel Fritsch besitzt jetzt Factorio und ich so, ja geil! So, wie gut ist das? So, und ich kann ja mal erzählen.
Kurze Story noch dazu, bevor du jetzt endlich erklären darfst, was Factorio ist. Ich habe nämlich unsere Community gefragt, ich spiele ja meistens nur die Spiele, die mich interessieren, und ich habe gedacht, könnte ich doch mal meine Community fragen. Das ist die Liste mit allen August-Spielen, die ich dir sowieso erstellt hatte hier für den Gürtel, und habe gesagt, sucht euch ein Spiel aus, wir machen ein Voting, welches ist das Pflichtspiel des Monats, was ich mir anschauen muss, wozu ihr unbedingt einen Podcast hören wollt, was ich mir von von meiner Seite aus wahrscheinlich nicht anschauen würde. Und die Community kennt mich ganz gut und hat mich dann gezwungen, jetzt Factorio als Pflichtspiel zu spielen. Deswegen bin ich da jetzt sehr jungfräulich und sehr ungewollt dazugekommen.
Also, vielen, vielen Dank, Community von Insert 9. Das habt ihr sehr gut gemacht. Man muss Menschen manchmal zu ihrem Glück zwingen. Genau. Ja, Factorio ist ein mehr oder weniger Wirtschaftssimulation, aber eigentlich ist es ein Aufbauspiel, in dem man eine riesige Fabrik baut. Stück für Stück. Man strandet auf einem fremden Planeten und hat nichts als eine Spitzhacke in der Hand. Und um einen rum liegen Steine, Holz,
Kohle, Eisen,
Kupfererz, Eisenerz und Kohle. Und dann kann man Dinge craften. Und was craftet man? Man craftet einen Eisenerzabbaugerät. So heißt das in der Fachsprache. Also ein Minengerät. Und das muss natürlich befeuert werden mit Kohle. Die Kohle baut man auch wieder mit demselben Gerät ab. Aber die muss auch befeuert werden, muss eine Kohle reinstecken. Und so bilden sich über mehrere Stunden ganz komplexe Warenketten und Warenströme, so dass Volker Wertig eigentlich nur im komplett ableichen würde, wie Christian Schiffer sagen würde. Also der Erfinder von Siedler 2.
Es ist eigentlich Siedler 2 mit Fließbändern.
Genau. Es ist das Geilste überhaupt. Und ich habe jetzt geschaut, ich habe jetzt, seit es rausgekommen ist im August Factorio, wieder 70 Stunden reingesteckt. Das ist das Spiel, in das ich am meisten Zeit überhaupt investiert habe. In meinem ganzen Steam-Account ist es mit Abstand mein Lieblingsspiel. Und ich kann mich diesem Spiel nicht entziehen. Wir hatten es in der letzten Folge von LGS im Finale schon mal kurz angerissen. Jetzt kann ich es endlich sagen, weil der 31.8. ist rum. Der Christian und ich haben Codes bekommen für Crusader Kings 3. Und tatsächlich habe ich den Code bekommen, Crusader Kings 3 angeschmissen, gespielt. Dann kam Factorio raus und ich war den ganzen Monat mehr oder weniger geblockt, weil ich Factorio spielen musste. Ein Spiel, in das ich schon bis dahin 400 Stunden gesteckt hatte. Also nur mal dazu zu meinem, wie sagt man, Milieu-Interieur. So, jetzt muss ich dazu auch sagen, also die Version 1.0 ist für langjährige Fans wie mich ein totales Fest, weil sie ein paar Sachen geändert haben. Erstens sieht es viel schicker aus, es gibt die neuesten Grafiken, es ist immer noch nicht das schönste Spiel der Welt, bei weitem nicht, aber es ist deutlich detailreicher als zuvor. Und man kann eben einen sogenannten Spidertron bauen, weil dieses Spiel wird eben immer komplexer. Irgendwann hat man dann Drohnen, die Dinge aufbauen, man hat automatische Züge, die Dinge aufnehmen und wieder abliefern. Und man kann eben Panzer bauen. Und der Panzer war so das letzte Ding, was rausgekommen ist. Und jetzt kann man so ein riesiges Spinnenwesen, so ein Spinnenpanzer bauen, der über jedes Gebäude auch drüber steigen kann. Das ist total geil, später für Traversal und so. Und dieser Spinnenpanzer ist das Geilste überhaupt. Das ist eine richtig schöne Endgame-Belohnung. Und den habe ich jetzt mir gecraftet vor 2 Tagen oder so. Und es ist das Geilste auf der ganzen Welt.
Man muss aber noch dazu sagen, bis man da hinkommt, sind halt wirklich hunderte von Stunden vergangen. Also das ist
ja aber es sind geile 100 Stunden.
Nein, aber gibt's irgendein Endziel?
Ja. Vom Planeten zu kommen, also, im Endeffekt, oder?
Genau, du strandest ja mit deinem Raumschiff und das Ziel ist es eigentlich, eine Rakete zu bauen. Und damit du erstmal diese Rakete erforschen kannst, brauchst du, glaube ich, 5 Science Packs. Das sind so praktisch so kleine Fortschrittseinheiten, die du erspielen kannst. Dann brauchst du 5 davon, tausende aber davon. Und es dauert sehr, sehr lang, bis man an diesen Punkt kommt. Also ich kann jedem, der jetzt mit Factorio anfangen will, auch nur empfehlen, schaut euch YouTube-Tutorials an. Das hilft so tatsächlich, es macht total Spaß, auch zu sehen, was andere Leute so bauen, was andere Leute, auf welche Ideen andere Menschen kommen. Und es gibt eine Seite, die heißt Factorio.school oder früher hieß die Factorio Prints. Da kann man sich Baupläne runterladen und die einfach mal in seine Basis laden und schauen, wie diese Baupläne funktionieren. Und da lernt man auch schon total viel, was dieses Spiel ausmacht. So, jetzt habe ich genug erzählt. Jetzt, Manu, bin ich total gespannt, wie du das denn fandest als Neueinsteiger.
Also ich wusste ja schon so grob, dass es halt so ein 2D-Minecraft mit so Maschinenbau ist und so, ja, und so der feuchte Traum von allen Maschinenbauern und hat mich da schon so ein bisschen drauf eingestellt, aber ich war trotzdem überrascht, wie viel Arbeit dieses Spiel ist und wie wenig Spiel. Also man muss sich diesen Spaß aus diesem Factorio schon daraus ziehen, dass man gerne tüftelt. Also wenn man gerne mit dem Lötkolben irgendwie selber auf dem Motherboard irgendwie rumgearbeitet hat oder das gern oder das als Spaß empfindet, dann ist Factorio, glaube ich, das richtige Spiel für einen. Es ist jetzt kein klassisches Spiel, was dich irgendwie an die Hand nimmt und irgendwie begeistert, sondern es ist, also ich fand es auch einfach so überwältigend, ja. Man macht dann so ein bisschen das Tutorial in der 1.0-Version, ist jetzt ja auch so Schritt-für-Schritt-Anleitung und dann baut man da ein bisschen Kohle ab und dann hat man da ein paar Fließbänder und dann denkt man, oh ja, cool, funktioniert ja. Und dann öffnet sich so dieser gesamte Skill-Tree oder dieser Tech-Tree und man sieht, was für ein Minischritt man die letzten 3-4 Stunden erst erledigt hat, ja, wenn man dann irgendwie die erste Fabrik hat, die dann irgendwie auch so Wissenschaft und so die ersten Automatismen erledigt hat, dass Fließbänder da irgendwie hin und der Hebearm bringt es dann darüber und dass du so die ersten 2-3 Veredelungsschritte hast, dann sind Stunden vergangen und du merkst, du hast einfach noch nichts von diesem Spiel gesehen, noch nichts erreicht und eigentlich musst du alles immer wieder ständig umbauen und das ist sowas, was mich irgendwie wahnsinnig macht. Ja, dann denke ich irgendwie, geil, ich habe jetzt ein Fließband, was meine Kohleproduktion mit der Eisenproduktion verbindet und das sind Hebebühnen und Arme und hinten fällt irgendwie ein neues Teil raus und ich habe es geschafft, ja. Und dann habe ich eigentlich schon so ein Erfolgserlebnis und dann kommt das Spiel und sagt, ja, aber das bringt dir jetzt eigentlich überhaupt gar nichts, weil dieses Teil müsste eigentlich da hinten und du musst nochmal irgendwie 1000 Fließbänder bauen. Ach, und übrigens, du brauchst keine Kohle mehr, du brauchst jetzt irgendwie Strommasten, du musst sowieso alles umschmeißen. Und man ist ständig einfach so mit Aufräumen beschäftigt. Und ich hasse Aufräumen. Und das ist was mich an Factorio wahnsinnig macht, dass man immer das Gefühl hat, man rennt dem Spiel eigentlich immer hinterher und alles, was man macht, ist total scheiße gewesen bisher.
Nee. Ja, so also, geht's mir. Da kann ich Ja, okay. Ich verstehe, wo das herkommt. Aber ich glaube, du musst dich einfach von diesem Gedanken befreien, dass du das dann aufräumen musst. Du kannst das auch einfach stehen lassen und eine neue Produktionsstraße bauen.
Ja, das müsste ich machen.
Also so, ja, so. Genau, einfach.
Meine alte Wohnung ist so zugemüllt, ich bin so ein Messi, ich ziehe einfach um und lass alles, wie es ist.
Ja.
Okay.
Genau, also du, was ganz viele machen, ist zum Beispiel so ein Vierer-Lane-Design, dass du praktisch so, es gibt ja so Grundrohstoffe wie Eisenplatten, Kupferplatten oder eben grüne Circuits, von denen brauchst du sehr, sehr viele. Und was dann Leute machen, ist, dass sie einfach so ein Vierer-Design bauen, wo du so 4 Straßen Eisen am Stück hast, die einmal quer durch die Basis laufen. Das ist total effizient. Du kommst an alle wichtigen Punkte irgendwie dran. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, wenn du so ein Vierer-Design hast, cool, dann fütter ich das von hinten mit einer neuen Eisenquelle, die ich mir dann erschließe. Und mir macht zum Beispiel dieses Erschließen immer am meisten Spaß, dass ich dann irgendwie so hinrenne und sage, okay, cool. Hier im Südwesten ist ein neues Feld, frisches Kohlefeld und das zapfe ich jetzt an und das leite ich dann da hinten rüber und dann läuft das in meine ganze Kohleproduktion rein, die ich für die gesamte Basis brauche. Und praktisch meine alte, ineffiziente Kohleproduktion wird gar nicht mehr gebraucht, weil ich habe von hinten sorge ich für Nachschub. Ja, also mir macht sowas.
Also, aber ich verstehe das. Factorio ist so ein Spiel, was besser wird mit jeder Stunde, die du spielst, weil du dann eben auch die Zusammenhänge besser verstehst. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Factorio jetzt mit der 1.0 für Leute, die es schon sehr viel gespielt haben, noch viel geiler ist, weil sie ja schon wissen, wie so bestimmte Grundmechaniken funktionieren und dann einfach so dieses, geil, jetzt fange ich wieder ganz frisch an und ich kann das alles schon mitplanen, was ich schon weiß, was ich später brauche. Und da liegt das Schöne darin, aber auch gleichzeitig das Frustrierende, wenn man eben frisch damit anfängt. Also da hilft es, glaube ich, wirklich, wie du schon gesagt hast, sich vorher ein paar Tutorials anzugucken, um zu wissen, wie das denn so grundsätzlich, welche Automatismen da und was dann später alles gebraucht wird. Also so ähnlich wie bei Anno. Wenn man bei Anno mal verstanden hat, dass man irgendwie Gebäude so baut, dass überall eine Straße ist oder so ist bei SimCity, ja, den Fehler macht man ja nicht nochmal, dass irgendwie Häuser keinen Straßenanschluss haben. Und so ähnlich ging mir das bei Factorio auch, dass man einfach so bestimmte Produktionsstraßen oder so schon kennt und mitdenkt. Und das fehlte mir jetzt halt in den ersten Stunden und das hat mich frustriert.
Ja, ich bin ja so ein Effizienzbauer tatsächlich. Wir haben eben schon die Seite erwähnt, factorio.school. Und da lade ich mir dann immer Baupläne runter und ich versuche immer relativ schnell dahin zu kommen im Spiel, dass ich Baudrohnen habe, weil dann, wenn du Baudrohnen hast und hast ein Logistiknetzwerk, wo praktisch all deine Rohstoffe einfach nur in dieses Netzwerk fließen, dann kannst du einfach diesen Bauplan irgendwo hin auf die Map bauen und dann wird das alles automatisch von jemandem fertig gebaut. Und das macht das Spiel... Das macht das Spiel nochmal so viel geiler, weil du diesen ganzen kleinen Scheiß nicht mehr machen musst. Und ja, tatsächlich, so spiele ich das dann, dass ich irgendwann, das Spiel geht dann in so eine, wie in so eine Vogelperspektive, Generalsicht. Ne, das ist einfach so, ja, ich will hier noch eine Produktionsstraße bauen und dann klicke ich mir das so zusammen und dann verbinde ich das und ja.
Aber ist es dann, ist es quasi so, dass du baust etwas, irgendwann ist das Ding halt fertig, dann geht es quasi eine Stufe höher oder sozusagen, du hast dann den Bauplan, also dass quasi immer neue Komplexität, dass die eine Komplexität durch die nächste abgelöst wird.
Ja, genau.
Und das dann quasi immer weiter so rauszoomt.
Ja, und du bist vor allen Dingen auch nie fertig.
Okay. Also, das ist ja was, wovor ich so ein bisschen Angst habe. Also ich glaube, dass das super faszinierend ist, aber ich will nicht Sisyphos das Spiel haben.
Das mit
Fließbändern, weißt du?
Ja.
Das ist so ein bisschen mein Problem.
Und du hast immer was zu tun. Du kannst nicht fertig sein in diesem Spiel, weil es immer irgendwo noch ein Stellschräubchen gibt, wo du was verbessern könntest und irgendwo klemmt es immer und das muss dir schon gefallen, diese Sisyphus-Arbeit und dann wirklich auch diese sehr kleinteilige und dann aber eben die Belohnung zu haben, dass alles irgendwie automatisiert funktioniert. Also wenn du es dann was änderst, das Stellschräubchen, dann läuft der Laden ja wieder und das ist schon sehr befriedigend.
Aber es ist schon auch ein sehr gutes Podcast-Spiel, oder?
Es ist das, also ich mache gerade so einen Yale-Kurs auf YouTube über globale Politik.
Der ist sehr gut. Ich mach den auch. Der ist super.
Und wirklich. Und da bin ich jetzt schon 8 Stunden drin oder so. Ich habe diese 8 Stunden nur Factorio nebenbei gespielt. Also es gibt auch, ich glaube, deswegen mag ich das Spiel auch so. Es gibt kein Spiel, das für mich so stark einfach das Gehirn durchpustet wie Factorio. Ich bin da in so einem Flow-Zustand wie in sonst keinem anderen Spiel.
Ja, aber ich glaube, das ist
wirklich
das.
Unglaublich.
Und ich glaube, das ist aber das deswegen, also ich meine, wir reden natürlich nächstes Mal erst über Crusader Kings 3, aber ich glaube, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen das, warum du so rübergeswitcht bist, weil du vielleicht auch ein anderes Bedürfnis hattest nach einem anderen Spiel, also ne, nach einem anderen Bedürfnis, das in dir befriedigt werden soll durch ein Spiel. Und ich meine, Crusader Kings hat seine Qualitäten, aber es ist jetzt kein besonders gutes Podcast-Spiel, ehrlich gesagt. Ja, andauernd öffnet sich ein Fenster, weil irgendwie deine Frau was mit deinem Hofarzt hat und du irgendwas entscheiden musst. Und das ist natürlich was anderes, als wenn du quasi sowas hast wie Factorio, wo du einfach baust, im Flow bist und dich darin verlierst.
Apropos Flow,
Christian. Ja, genau. Ich würde sagen, lass mal über was anderes reden.
Der Microsoft Flugsimulator, Flight Simulator, ist, wie du schon gesagt hast, aus den Toten auferstanden und hebt sich in die Lüfte und gilt ja tatsächlich so ein bisschen als das PC-Vorzeigespiel gerade. Ihr habt es beide gespielt, Christian Schiffer, Christian Alt, erzählt mal. Mhm. Ich wollte es, ich habe es auch schon hier, ich kann es nicht installieren, weil meine Festplatte zu klein ist, aber das ist mein Problem.
Ja, was soll man zu diesem Spiel sagen? Also für mich ist das eine Art virtuelles Weltwunder. Also das ist das Spiel, also ich habe den Flugsimulator 4.0 gespielt, als ich sehr klein war, also so 11 oder 12. Und dann spiele ich so 30 Jahre später oder so dann den Flugsimulator 9 von Microsoft. Und das ist wirklich so, kein Spiel gibt mir so krass das Gefühl, dass ich mir denke, boah, mein Gott, sind wir weit gekommen. Ja, so. Also das ist schon einfach unfassbar beeindruckend, diese Größe, dieser Detailgrad trotz der Größe. Also klar, es ist ja alles technisch gemacht worden mit irgendwie KI und diesen Kartensystemen da von Microsoft, Bing Maps, was glaube ich keine Sau benutzt, ja. Mhm. Also
jetzt schon.
Ja, genau. Ja, klar. Ich meine, das ist für Microsoft echt interessant. Also ich meine, das ist eine Technik oder eine Leistungsschau auch ihrer Technologien, die sie so haben. Und dann natürlich ein Zugpferd für den Game Pass. Aber es ist wirklich irre. Ich habe halt das gemacht, was man natürlich als erstes macht, irgendwo bei sich zu Hause starten und dann halt gucken, ob man über sein Haus fliegen kann. Und man kann, ja, sobald man herausgefunden hat, wie man das Flugzeug steuert und so. Ne? Und das ist schon wirklich, also es ist für mich so eine ganz neue Art, die Welt zu erfahren. Also dieses, du fliegst über die Pyramiden, du fliegst über Duisburg, weil du es schon immer mal sehen wolltest. Endlich kannst du einen Abstecher machen nach Freiburg. Und das ist so, also es gibt ja diesen Satz so irgendwie, the map is not the landscape. Und ich habe geschrieben, ich glaube, noch nie war the landscape zugleich auch so sehr the map. Also weil dieses 1:1 Gefühl, die Welt befliegen zu können, das finde ich mega überwältigend. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schlägt es sich so als Spiel? Und da muss man halt sagen, wenn man sagt, okay, Factorio ist einem zu kompliziert vielleicht, dann glaube ich, braucht man es mit dem Flugsimulator gar nicht unbedingt so richtig zu probieren. Also, weil es ist halt ein Flugsimulator, ja? Es ist halt ein Flugsimulator, es ist halt nicht irgendwie Red Baron 1993.
Ja. Oder Falcon so, 4.0. Ja. Ja.
Oder Fall Guys oder so, ja. Es ist halt ein Flugsimulator.
Ja, aber hat es denn spielerische Elemente? Nee, oder? Es gibt keine Ziele, keine Achievements also, oder so.
Nee, du hast schon sowas wie Herausforderungen. Habe ich aber ehrlich gesagt mir noch nicht mal richtig angeschaut. Also Herausforderungen, was ist, ich flieg dahin, mach das und das wahrscheinlich in der und der Zeit. Also ich habe mir nur einmal kurz dieses Menü angeschaut, hat mich aber nicht interessiert. Also insofern, glaube ich, hat das schon irgendwelche, wenn man jetzt quasi den Begriff des Spiels etwas härter auslegt und so sagt, hey, man muss irgendwelche Herausforderungen meistern oder sowas, dann hat das schon. Aber ansonsten ist das einfach ein Flugsimulator und kannst Flugtraining machen. Das ist auch ganz sinnvoll am Anfang. Ist auch sehr schön gemacht, so mit deiner Fluglehrerin irgendwo in Kalifornien, ja, so. Und es ist dann aber halt auch ein so Spaß am Gerät. Also es ist halt dieses so, boah, ich mache jetzt einen Flug von München nach Freiburg und vertreibe mir die Zeit damit, Checklisten durchzugehen. Wobei die, glaube ich, noch nicht so richtig funktioniert haben, als ich das gespielt habe. Und es ist einfach Spaß an dieser Technik und am Entdecken. Und ich glaube, also dieser Flugsimulator hat ja schon dazu geführt, dass die Joysticks plötzlich ausverkauft sind. Also wirklich Joysticks. Ja, also wie lange mir dieses Wort nicht mehr über die Lippen gegangen ist. Und ich glaube, dass der Microsoft damit tatsächlich jetzt einfach so ein kleines virtuelles Weltwunder im eigenen Game Store halt rumstehen hat, was eine unglaublich große Fanbase nach sich ziehen wird. Unglaublich viele Videos, ein unglaublich interessantes Spiel auch, um es als Service-Game zu betreiben. Also mit, weiß nicht, noch mehr Flugzeugen und dies und das. Also ich glaube, da ist eine ganze Menge, ist da noch möglich.
Was sagt denn unser Frames gut. per Second Spezialbeauftragter Christian Alter zu?
Also ich habe es auch gespielt, einfach nur wegen der Grafik. Ich wollte das sehen. Ich bin gar nicht so ein Flugsimulator-Fan, aber es sieht einfach so geil aus. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schmeiße jetzt mal irgendwie alte Spiele von der Platte und die 170 Gigabyte räume ich jetzt mal frei.
Die hast du doch als RAM drin, sagst du manchmal.
Genau. Dann habe ich mehr oder weniger einen halben Tag runtergeladen und habe das Flugtraining gemacht, aber danach auch irgendwie aufgehört, weil tatsächlich bin überfordert davon. Ich, also jetzt nochmal Vergleich zu Factorio. Wir sagen, es ist auch ein komplexes Liebhaberspiel. Bei Factorio gibt's irgendwie einen Button und der macht alles. Und bei Microsoft Flight Simulator
160 Tastaturkommandos. Weißt also du, sogar die, sogar die Rollentaste, ja, bei der ich nie wusste, was man mit der macht, hat irgendeine Funktion in diesem Spiel natürlich, ja.
Also ich habe irgendwie beim Flugtraining dann, sollte ich landen und dann ging es darum, so, und jetzt ganz sachte die Gierentaste drücken oder irgendwie sowas. So, und dann, ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe eine halbe Stunde oder so versucht, diese scheiß Cessna zu landen, habe es nicht hingekriegt. Und dann gedacht, ja, ich baue lieber meine
Familie. Du wolltest auf dem roten Platz landen, ich weiß es nicht genau.
Also das ist wirklich ein Liebhaberspiel. Also ich glaube, das ist genau der richtige Begriff. Aber ich muss halt sagen, für die Liebhaber ist es halt das Beste. Und auch wenn es dann vielleicht meins nicht ist, muss ich einfach anerkennen, was das für eine technisch großartige Leistung ist und wie sehr sie sich bemüht haben, also ein Flugzeug zu simulieren, gut zu simulieren. Also es ist wohl so, dass man hat ja jetzt auch so Piloten interviewt und so und die sagen halt, die Leichtflugzeuge, so Cessna, sind wirklich sehr akkurat, die großen Jets nicht, also so, also da gibt's wohl, also die sind wohl nicht so, steuern sich wohl nicht so realistisch, so diese A300 irgendwas. Aber trotzdem, weißt du, diese ganze Wettersimulation und so, und die, und der Funkverkehr und keine Ahnung, also ich finde diese Ambition dahinter halt so großartig. Und natürlich liebe ich auch die Geschichten, die das Spiel jetzt schon erzählt. Also die Geschichten dieser Häuser, die da irgendwie wegen irgendwelchen Programmfehlern plötzlich aus dem Nichts ins Unendliche wachsen und so. Das sind einfach so Sachen und das, und ich glaube, wir werden viel sowas haben wie bei GTA 5, als das damals rauskam und es gab 1000 Videos, wie irgendjemand, keine Ahnung, tausende LKW durch einen Tunnel durchschiebt und lauter so ein Scheiß, ja. Mhm. Und ich glaube, genau solche genau für sowas ist das dann aber auch gemacht, dieser Flugsimulator. Also für viel, viel Zeug, was man, glaube ich, darin dann einfach so erleben und zeigen kann. Und ich bin super gespannt.
Ja. Sehr schön. Ja. Während wir The Pod, würde ich sagen, da müssten wir mal eine Sonntagsfolge zu machen. Und zwar zu folgendem Thema, nämlich Videospiele und virale Momente.
Genau, oder
wir hatten nämlich jetzt
das Videospiel im Zeitalter, der Flug im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.
Nein, ich meine jetzt noch nicht mal nur Flugsimulator, sondern eben auch dieses Fall Guys Ding, was wir vorher besprochen haben. Das passt alles irgendwie zusammen tatsächlich, dass wir gerade so merken, dass ein Spiel nicht nur ein Spiel ist, sondern immer in einem Kontext von sozialen Medien, Twitch, Streams, YouTube-Videos irgendwie funktionieren muss. Das hat mir schon länger, aber es ist mir noch nie so stark aufgefallen, wie es in diesem Monat, weil wir eben Fall Guys haben auf der anderen Seite und auf der anderen Seite eben große Newsportale, die darüber schreiben, dass Leute jetzt in den Hurricane reinfliegen, der in Microsoft Flight Simulator jetzt perfekt simuliert wurde vor ein paar Tagen.
Ja, der Flight Simulator hat halt auch genau das, also glückliche Händchen in Anführungszeichen, dass natürlich jetzt auch so ein Bedarf auf einmal da ist, sich dann vielleicht doch einfach mal den Flugsimulator anzuschauen, weil man ja gerade auch nicht mehr fliegen kann. Also ich glaube, durch die ganze Corona-Pandemie-Geschichte ist das schon auch was, wo die Leute sagen, ja cool, dann setze ich mich jetzt mal rein und feiere so ein bisschen virtuellen Urlaub und fliege dann halt mal in den Urlaubsort, wo ich eigentlich hin wollte, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch Teil davon, aber was ich auch glaube, ist, dass wir wegen Corona gerade alle mehr Zeit in virtuellen Welten verbringen und mehr Zeit zu Hause und früher, also im Dezember ganz früher noch wärst du irgendwie rausgegangen, hättest Sozialkontakt gehabt mit deinen Freunden und jetzt braucht man einfach so. Also es gibt ja in der Architektur, glaube ich, und in der Soziologie so die Theorie vom Third Place. Mhm. Ne, du hast die Arbeit, du hast zu Hause ist der erste First Place, dann hast du die Arbeit Second Place und dann hast du Third Place. Third Place sind Sachen wie Mall, Kino, Restaurant, hat alles zu, es ist alles dicht. So, ich glaube nämlich, dass wir gerade sehen, dass Computerspiele zu einem ernsthaften Third Place werden können, wo sich Leute treffen, wo Leute drüber reden, wo sie ein gemeinsames Thema haben und einfach abhängen, wie damals in der Mall. Ja. Das ist zum Beispiel bei
ja.
Fall Guys.
Animal Crossing ja. ist die neue Mall. Ja.
Das genau.
So. Ja.
Also ich hätte noch zwei Überlegungen zum Flight Simulator beizutragen. Das eine ist, vielleicht sehen wir hier auch wieder den Beginn von etwas Neuem, also nämlich dem Zurückerobern der Simulation durch die Simulationen, ja, mhm. weil wir hatten jetzt irgendwie in den letzten 10 Jahren diese ganze Holzfäller-Simulator und weiß nicht was, Bohrsimulator und Hochseefischen, die Simulationen und jetzt ist halt wieder so ein Ding, dass Microsoft gesagt hat, das ist doch keine Simulation, das ist eine Simulation, ja. Also ich höre zum Beispiel, ich habe gestern den Podcast auch gehört von Stay Forever, die diese U-Boot-Simulation da von Sid Meier hatten und da habe ich mich auch daran erinnert, wie dieses Simulationsgenre, also das akkurate Simulieren von eben Kriegsmaschinen oder einfach auch technischen Gerätschaften früher wirklich ein ganz, ganz großes Genre war. Und ich finde, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Es wurde halt abgelöst nur durch diese Simulationsspiele, die die Schrift auf der Packung haben von Word 2016 und die sich halt der Familienvater kauft im Mediamarkt, obwohl der da reingeht, um sich eigentlich einen Drucker zu kaufen und dann mit dem Holzfäller-Simulator rauskommt. So. Und da bin ich halt sehr gespannt, ob das halt nochmal vielleicht auch einen Impact haben wird. Also warum gibt es zum Beispiel keine gute U-Boot-Simulation oder sowas mehr? Ja, also warum ist das völlig ausgestorben? Und vielleicht geht da ja mal wieder was. Und das Zweite ist, da hoffe ich, dass ich jetzt nicht zu viel BR-interner oder sowas erzähle. Aber das hatte ich tatsächlich noch nie, dass wir haben ja ein paar Leute oder also ein paar Leute, es kümmern sich natürlich bei uns Leute auch um SEO und um Suchmaschinenoptimierung und so. Und ich hatte es noch nie, dass jemand von denen auf mich zukommt und sagt, Christian, kannst du was machen über ein Computerspiel, weil das jetzt so krass gesucht wird? Und die Rede war vom Flugsimulator. Ja, klar. Es ist das erste Mal, dass mir passiert ist, dass quasi im BR jemand kommt vom SEO-Team und sagt, es wird nach einem Flugsimulator gesucht. Das scheint ein Phänomen zu sein. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Ich weiß keine Ahnung, von was da die Rede ist. Aber sagt ihr das irgendwas und so? Und das ist echt erstaunlich. Also ich glaube, dass dieser Flugsimulator massiv auch Leute zieht, die einfach außerhalb dieser Games-Bubble halt sind.
Ja, klar.
Und ja, also sofern sie halt einen guten PC haben. Und ich glaube, es ist natürlich auch so, dass das etwas ist, das kannst du auch jedem erklären. Also, weißt du, so, es ist halt ein Flugsimulator, weißt du? Also, ich kann meiner Mutter erklären, was das ist, ja? Und das ist, das glaube ich, macht das auch noch mal zu etwas Besonderem. Ja.
Naja. Gut. Kommen wir zum nächsten Spiel, Spiritfarer. Das sagt euch wahrscheinlich nichts. Und das ist aber das Spiel, mit dem ich am meisten Zeit diesen Monat verbracht habe. Hat mich komplett gefesselt und fasziniert. Ist ein kleines Indie-Spiel, handgezeichnete Figuren, wunderschön animiert. Und man fährt auf einem Schiff. Man ist nämlich die neue Seelenfahrerin. Also Spiritfarer übersetzt irgendwie Seelenfährerin oder so. Ihr kennt diese Geschichte, dass eben die Verstorbenen ihre Seele dann mit so einem Schifferboot übergefahren werden in, je nach Sage dann natürlich halt irgendwie in die anderen Sphären, ja, und dann dieser alte Fährmann, der tritt ab und du trittst als junges Mädchen sozusagen, man weiß noch nicht so genau, warum sie jetzt diesen Job bekommt, sie hat so eine Katze, sie hat so einen schönen großen Sommerhut auf und du bist in der Rolle dieses Mädchens jetzt diese neue Spiritfarerin, das deutsche Wort, Seelenfährfrau, wie auch immer. Und deine Aufgabe ist es jetzt, in so einem Ozean mit lauter kleinen Inseln rumzufahren und Seelen einzusammeln. Und diese Seelen haben immer auch eine sehr persönliche Geschichte. Also du musst dann so nach und nach mit denen reden, rausfinden, was so deren Geschichte ist. Also da ist eine ältere Dame dabei, da stellt sich dann raus, dass die eben irgendwie Alzheimer-Krankheit hat und so weiter. Und du versuchst dann immer so diese, in diesen Gesprächen und indem du Quests im Endeffekt für sie erfüllst, also die eine wünscht sich dann irgendwie einen besonderen Bilderrahmen, damit sie dann noch was einhängen kann. Und du fährst dann über diese Inseln, sammelst Materialien und hast dann ähnlich wie bei Factorio auch eben so ein Crafting Prozedere. Also du kannst Sachen anbauen, du musst verschiedene Metalle einsammeln und das Ganze ist eben so ein Crafting-Farming-Spiel auf einem Schiff. Du baust dann auf diesem Schiff eben so verschiedene Häuser und Etagen und hast dann da deine Werkstätte und kannst irgendwie Fäden zu Stoff verarbeiten und so weiter. Also es ist sehr, sehr viel Spiel in dem Moment, dass du eben sehr viel craften musst. Und dann hast du aber eben diese andere Komponente, warum du das alles machst. Bei Factorio ist es ja so ein bisschen der Selbstwert, dass du es einfach craftest und baust, weil du wieder bauen und craften willst. Und bei Spiritfarer hat es immer alles einen Sinn. Also du baust dann eben einen Stall, damit du dort Hühner hast, damit du Eier hast, damit du das Lieblingsgericht von einem deiner Gäste irgendwie zusammen kochen kannst, weil der sich halt jetzt ein Omelett wünscht oder so. Und wenn du dann diese Aufgaben erfüllt hast, dann kannst du diese Seelen, die dann so Tierformen haben, eben in die nächste Sphäre überbegleiten und verabschieden und dann ein Tränchen wegdrücken. Und es ist ein so lebensbejahendes Spiel über den Tod mit so einer schönen Spielmechanik, mit so einer schön geschriebenen Geschichte. Und jede einzelne Geschichte da drin ist irgendwie total rührend und persönlich, aber auch mit sehr viel Humor. Und es ist nicht so ein Depri-Spiel, sondern das ist so, ja, wie ich schon gesagt habe, so lebensbejahend, weil das einfach so, so schön und ein absolutes Wohlfühlspiel ist gerade für mich und ich kann mich da stundenlang drin verlieren und ich bin immer noch nicht durch, ist ein riesiges Spiel, also über 20 Stunden habe ich das jetzt schon gespielt und habe immer noch nicht alle Seelen gefunden und überführt, also wird mich noch eine Weile begleiten und für mich ein absoluter Geheimtipp diesen Monat.
Also gut und klug.
Ja, absolut. Absolut, ja.
Das klingt total nett. Mhm. Ich habe eigentlich Bock, das jetzt zu spielen. Und vor allen Dingen ist was denn? Ja, ist ja auch von so einem ganz kleinen Studio, ne? Von Thunder Lotus, genau. Games. Kennt man auch nicht, oder? Die haben bisher nichts
gemacht. Hatte ich noch nicht auf dem Schirm bis jetzt. Ja. Hat mich auch völlig überrascht, ja. War auch so ein Game Pass-Spiel, was ich jetzt dadurch entdeckt habe, aber gibt's auch für andere Systeme, ja.
Ja, ey, ohne Scheiß, der Game Pass, die drehen gerade komplett auf, das gibt's nicht. Ja, cool, das werde ich mir mal anschauen.
Also das ist jetzt, allein die vier Spiele, über die wir reden, sind alles Game Pass-Spiele, aber kommen wir gleich noch dazu. PGA Tour 2K21, ein Golfspiel, und da bin ich ja eigentlich immer mit dabei. Diesmal habe ich aber ausgesetzt. Aber ist auch so ein Third Place, oder? Den Golfplatz zu besuchen virtuell.
Ja, der Golfplatz war natürlich auch immer nicht virtuell, immer mein Third Place, also abhängen hier im Country House und so. Ja, das ist ja genau mein Third Place und genau meine Welt. Aber ich krieg natürlich offline nicht genug davon, deswegen muss ich, oder analog nicht genug davon, deswegen muss ich natürlich auch noch digital weiter golfen. Ich habe mir deswegen PGA Tour Golf 2K21 geholt, aber ich habe es tatsächlich noch nicht so richtig spielen können. Ich weiß, dass es quasi irgendwie von dem Studio kommt, das, glaube ich, früher die EA-Golfspiele gemacht haben, die jetzt aber, glaube ich, gewechselt sind. Und jetzt eben bei 2K sind. Und ich habe mal eine Stunde oder so zwei Stunden reingegolft und hatte das Gefühl, dass es schon alles so dabei ist, was ein Golfspiel braucht. Also mega pittoreske Golfplätze, ein gutes Schlaggefühl, viele so Originalplätze und auch so ein Karrieremodus und auch so Original-Golfspieler, wobei ich mittlerweile da auch ein bisschen raus bin und die alle nicht mehr so kenne.
Und, kann man Trump spielen? Bitte sag mir, dass es Trump als Skin gibt.
Nee, gibt's nicht. Und es gibt auch nicht seine Golfplätze oder da, wo er immer spielt in Irland. Das wäre natürlich wirklich schön. Vielleicht wird das irgendwann nachgeliefert. Ich finde es halt ganz schön, weil es auch wirklich auch eine Simulation ist. Also es ist jetzt zum Beispiel, du kannst auch dein Spieler wird zum Beispiel nicht stärker mit der Zeit oder irgendwie so ein Quatsch, dass du den da aufleveln kannst, sondern es ist quasi alles so ein bisschen dein Skill. Und Ansonsten ist es aber auch so ein Golfspiel, bei dem ich so den Eindruck hatte, dass das sehr gut so gebalanced ist. Also ich glaube, so wirklich Simulationsprofis, die Wert darauf legen, dass jede Grasnarbe akkurat simuliert wird, die kommen da genauso auf ihre Kosten wie jetzt auch Leute, die sagen, ich habe jetzt einfach mal Bock hier ein bisschen durch die Gegend zu golfen. Ja. Insofern, wie gesagt, ich war
total nachvollziehbar und sagen so Leute sehr, sehr häufig.
Ja. Genau, sagen ja, klar, ich meine, kommst nach Hause. Ich meine, du arbeitest halt in der Fabrik. Wenn du kommst nach der Arbeit nach Hause und hast auf nichts mehr Bock, als noch in der Fabrik weiterzuarbeiten. Eben. Und ich komme nach Hause und will halt einfach mal ein bisschen golfen. Ja, so ist das halt.
Und ich find Golfspiele gar nicht so schlecht. Mir machen die total Spaß. Ich finde es unglaublich faszinierend. Ja.
Ich finde es super. Es sind super Podcast-Spiele. Ich finde die total entschleunigend. Die haben für mich genau das richtige Niveau an irgendwie Spannung und trotzdem ist es relaxed. Also ich meine, du zitterst ja schon, wenn du da irgendwie, weiß nicht, ein Birdie vor dem Birdie stehst und du musst aber jetzt da einlochen und so. Mein Controller Daumen zittert da schon ein bisschen. Und umso geiler ist es halt dann, wenn's dir gelingt, dann tust du auch so eine richtig schöne Bäckerfaust machen auf deinem Sofa und so, oder so eine Bernhard Langer Faust, ja.
Ist es denn auch also so durchsetzt von In-App-Purchases wie die anderen 2K-Spiele? Also die NBA 2K ist ja unglaublich mit Casino, Roulette und alles Mögliche
voll. Nee, also ich glaube, also ist mir jetzt nicht aufgefallen, müsste ich aber nochmal genauer schauen. Aber es ist, ich meine, jetzt spiele ich ja Crusader Kings und Wasteland 3, aber sobald ich damit durch bin, werde ich das weiterspielen. Also wir hatten jetzt auch, glaube ich, seit Jahren kein wirklich gutes Golfspiel mehr und das haben wir jetzt wieder und das freut mich sehr. Jetzt brauchen wir nur noch ein echt gutes Minigolfspiel.
Minigolf es gibt gerade Golf, es gibt Golf with your friends. Das ist ein gutes Minigolf-Spiel. Das musst du dir mal angucken. Ja, das kam, glaube ich, letzten Monat.
Also Minigolf finde ich tatsächlich auch super, weil das da ist Minigolf. Quasi dann, ja, sehr gut, okay.
Ja, okay, da bin ich ja auch wieder dabei. Das ist super.
Gut, dann erzähle ich euch noch was zu Tell Me Why. Das ist nämlich das neue Spiel von den Don't Not Studios, die natürlich Life is Strange gemacht haben. Diesmal unter einem neuen Publisher, nämlich auch bei Microsoft. Das heißt, es ist auch im Game Pass drin und eben Microsoft-exklusiv, sprich Xbox und PC. Und Tell Me Why hat eine ganz tolle Prämisse. Also es ist, stellt euch Life is Strange vor, dann wisst ihr schon genau, was das für eine Art von Spiel ist. Ist auch wieder ein Adventure. Man spielt zwei Figuren, nämlich ein Zwillingspärchen, ein Bruder und eine Schwester, die vor 10 Jahren, also es fängt dann 2005 an, mit einem Mord, dass einer der beiden Geschwister die Mutter umbringt. Und das Spiel heißt Tell Me Why, weil es dann 10 Jahre später spielt und dieses Geschwisterpärchen, das Zwillingspärchen, geht wieder zurück an den Ort, wo dieses schreckliche Geschehen dann passiert ist, um herauszufinden, warum, was da überhaupt genau passiert ist, weil sie beide sehr unterschiedliche Erinnerungen daran haben. Und das Besondere eben jetzt ist auch, dass man eine Transperson spielt, nämlich einen Transmann. Der Taylor ist ein Transgender-Charakter und seine Schwester, die Allison, ist eine Frau. Und die gehen eben zusammen und du steuerst die beiden. Und dadurch, dass sie Zwillinge sind, kommt auch wieder so ein kleiner Mystery-Element dazu, was bei den Don't Not-Spielen ja immer so ist. Und hier ist es so, dass sie so einen geschwisterlichen Bond haben. Also wenn sie zusammen an einer Stelle stehen, bei der sie gemeinsame Erinnerungen haben, dann visualisiert sich diese Erinnerung und man sieht, wie sie beide eben damals als Schwestern, also in ihrer Jugend eben, bevor diese Transgender-Transformation stattgefunden hat, als beide Schwestern unterwegs waren und können sich dann an so bestimmte Dinge erinnern. Sie stehen zum Beispiel vor einem zugesperrten Schuppen, dann vibriert der Controller so, dann kann man sich diese Erinnerung anschauen und dann sieht man, wie eben sie vor 10 Jahren beide diesen Schlüssel versteckt haben. Und dann kannst du damit eben so adventure-mäßig diese Tür aufmachen, dass du weißt oder dich wieder dran erinnerst aktiv, wo du diesen Schlüssel für den Schuppen versteckst. versteckt hast. Im Vordergrund steht aber wie immer bei den Don't Not Spielen natürlich das Mysterium, die Geschichte, die Charakterentwicklung. Und ich habe jetzt die erste Episode gespielt. Es wird in 3 Episoden erscheinen. Alles aber sehr zeitnah. Also anders als bei den anderen Don't Not Spielen, da waren ja immer Monate dazwischen, haben sie diesmal alle 3 Episoden fertig gemacht und die erscheinen jetzt alle noch bis 10. September oder so sind dann alle 3 Episoden da. Also man muss dann nicht allzu lang warten, um dann die gesamte Geschichte zu erleben, und unglaublich gut bisher. Ich habe es noch nicht durch, aber bis jetzt, was ich da gesehen habe und gespielt habe, fantastisch. Richtig, richtig tolles Adventure.
Auch das gut und klug.
Ja.
Cool. Das ist so ein Spiel, ich glaube, das hebe ich mir auf für Weihnachten. Ich habe so die Fantasie jedes Jahr, dass ich so zwischen den Jahren dann diese ganzen Singleplayer-Spiele nachhole. Ja. Habe ich, glaube ich, letzten Monat auch schon bei
Last of Us gesagt. Das habe ich jedes Jahr, es klappt nie.
Genau. Und das hebe ich mir auf.
Kurze Werbung noch, weil du vorhin Sonntagsfolge gesagt hast. Tell Me Why wird auch unsere freie Sonntagsfolge jetzt bei Insert Moin sein. Also wenn ihr da hören wollt, was wir dazu zu sagen haben. Bis dahin habe ich es dann weitergespielt und das werden wir am Sonntag mit der Nina Kiel, mit meiner tollen Kollegin, besprechen.
Ah, cool.
Sehr schön.
Dann ein Spiel, was auch perfekt für Weihnachten passen würde. Wasteland 3, Christian Schiffer. Man spielt nämlich in der Eiswüste von, wo sind wir? Oklahoma? Nee.
Oregon sind wir. Soweit, glaube ich. Nee, nicht. Ich glaube, ich dachte, das wäre Oregon, also Oklahoma nicht.
Hallo, Future Manu hier, es ist Colorado.
Naja, wurscht. Auf jeden Fall sind wir im Schnee und Eis diesmal, aber nichtsdestotrotz in der Endzeit, in der Postapokalypse, so wie wir das ja von Wasteland kennen. Wasteland, die große Grand Dame der Echtzeit-Rollenspielserien, die eigentlich Fallout auch beeinflusst hat und dann vor einigen Jahren per Crowdfunding dann von Brian Fargo wieder auferweckt worden ist. Ich fand Wasteland 2 auch relativ gut. Ich fand allerdings, dass das Spiel, ich weiß auch gar nicht, ob wir damals nicht sogar einen Cast dazu gemacht haben, lieber Manu.
Ja, haben wir.
Das kann sogar wirklich sein. Ja. Ich weiß aber, dass ich mir damals dass ich da ein großes Problem damit hatte, und das waren die Kämpfe. Ja. Die Kämpfe in Wasteland 2 waren sehr langweilig, fand ich, sehr repetitiv. Und umso mehr hat es mich gefreut, dass sie genau dort angesetzt haben. Die Kämpfe bei Wasteland 3, immer noch rundenbasierende Kämpfe, so wie es sein muss, ja. Mhm. Kämpfe müssen rundenbasierend sein in Rollenspielen, sind jetzt nicht so geil wie jetzt so ein XCOM 2 oder sowas, ja, auch wenn die erstmal vordergründig ähnlich aussehen, und auch nicht so geil wie bei einem, da musst du jetzt wieder helfen, wie dieser Spieletitel heißt, der wieder über eine halbe Seite geht.
Mutant Year Zero, meinst du wahrscheinlich?
Ja, genau, Mutant, genau, Day Zero, weiß nicht was. Genau, also auch nicht so, aber, also nicht so von der Dynamik, aber sie sind wesentlich besser, komplexer, interessanter als in Wasteland 2. Also man merkt, da haben sie richtig viel sich zumindest mehr Mühe gegeben. Und das macht das allein schon zu einem sehr viel besseren Spiel. Hm. Ansonsten ist es natürlich einfach ein Endzeitspiel mit so ein bisschen schwarzen Humor, den ich jetzt nicht ganz so treffend finde manchmal, wie beispielsweise der Humor von Fallout. Das ist aber auch so ein bisschen Geschmackssache. Bei mir ist es auch so, dass ich sehr stark über all die Jahre für so ein Endzeit-Szenario, Rollenspiel-Szenario auch so das Fallout-Szenario, also dieses 50er-Jahre-Ding irgendwie auch so in meinem Gehirn so festgesetzt hat und irgendwie das für mich auch formatiert hat. Und das ist irgendwie dann auch irgendwie interessant zu sehen, wenn einfach mal Endzeit einfach Endzeit ist oder Postapokalypse ohne jetzt irgendwie diese Parallelwelt. Aber ich finde, es ist ein ganz tolles Spiel. Also ich muss sagen, am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan damit. Jetzt muss ich sagen, genieße ich sehr dieses Klassensystem, oder es ist kein Klassensystem, aber das Charaktersystem, das Attributsystem, die ganzen Perks, dieses Ding, was natürlich bei Wasteland 2 auch schon der Fall war, was ja auch so ein bisschen so diese Brian Fargo-Schule ist, dass nicht alle Charakter alles können, sondern man muss sich spezialisieren, und dann hast du halt wieder das Problem, dass irgendwie da bei dir jetzt wieder niemand dabei ist, der irgendeine Falle entschärfen kann und so. klar, weil du wieder alle Punkte in Toaster-Reparatur gesteckt hast, ja. Und so, das ist natürlich das, was dann halt dort permanent passiert, aber ich mag das auch. Also ich mag das auch und das ist dann befriedigend, wenn du dann jemanden hast, der genau diese Aufgabe dann machen kannst oder die dir überlegen musst, wie du diese Quest irgendwie am besten löst und so. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe richtig Bock, das weiterzuspielen. Also ich habe jetzt nur einen Test dazu gelesen. Ich glaube, das war eine 85 oder so. Mhm. Ich würde es, glaube ich, ein bisschen höher sehen. Also vielleicht eine 86 oder eine 87. Aber es ist, wenn man so klassische RPGs mag und ich mag die, dann ist das ein, finde ich, wirklich gelungenes Spiel.
Ja, richtig schönes Rollenspiel, finde ich auch. Mit ja. ganzen alten Tugenden, die man von so einem Spiel erwartet. Genau. Aber es fühlt sich tatsächlich nicht sehr modern an. Aber es ist eben halt ein isometrisches Fallout. Und das gibt's ja eigentlich so halt genau. nicht mehr. Seit Fallout 3 halt in genau. die dritte Dimension ist, gibt's halt einfach nur noch Wasteland,
was da russische, so diese Lust befriedigt. Ja, und dieses russische Fallout, isometrische, das war ja nicht so geil, was da vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren erschienen ist. Hm. Da wollte man ja so einen Klon machen. Ich finde auch, das hat Jörg Luibel, glaube ich, bei dem Wasteland 2 geschrieben, dass es ein Spiel ist auch, was sich stark auf Text auch verlässt oder auch Text benutzt als nicht störender Faktor, sondern wirklich Text, den du gerne liest. Hm. Das, finde ich, ist hier auch so. Also diese Beschreibungen sind schön, sehr, also, ne, also so die Charaktere werden, haben eigene Dialekte, ja. werden sehr schön durch die Sprache, die sie, also wie sie sprechen, finde ich, herausgestellt. Und das ist toll. Das ist ja. wirklich
ich,
toll.
Ich habe jetzt letzte Woche mit Brian Fargo ein Interview geführt, jetzt wegen der ganzen Gamescom-Geschichte. Und ich finde es halt einfach so geil. Ich wollte halt dann auch wissen, so kann man denn wirklich so ganz pazifistisch durch oder was passiert denn, wenn man irgendwie Questgeber umballert? Und dann hat er gesagt, ja, das ist dann halt einfach so. Also Spiel genau. reagiert dann halt auch drauf, so wie halt bei den alten Fallouts das auch war. Wenn du halt deinen Questgeber umballerst, weil du Bock drauf hast, dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben. Oder wenn du halt dich dieser einen Fraktion anschließt, wirst du halt nie erfahren, was die Gegenfraktion da gemacht hätte. Genau. Was da passiert ist und gibt verschiedene Enden und verschiedene Abzweigungen.
Genau.
Und das ist halt wirklich so richtig schön oldschool und da habe ich echt total Bock drauf. Und ich mag halt einfach diese postapokalyptische Settings. Mir geht's aber da so wie dir. Ich bin da total durch Fallout gebrandet und ist aber eigentlich so komisch, gell? Weil Wasteland ist ja wirklich eigentlich der Urvater von Fallout, aber trotzdem hat Fallout halt so einen Impact gehabt, dass nicht mal Brian Fargos Originalspiel quasi da gefühlt rankommt an das, was eigentlich sein Erbe dann war.
Ja, wobei ich ja sagen würde, aber das wäre vielleicht auch eine Folge für einen Sonntag, dass wir natürlich dass wir natürlich bei Fallout einfach auch ab Teil 2 da eine andere, hat das auch einen anderen Weg eingeschlagen. Also nicht nur, weil es dann 3D geworden ist, sondern dieses ganze 50er-Setting ist da sehr, sehr viel prävalenter geworden, sehr viel mehr in den Vordergrund gerückt worden. Fallout 1 war noch sehr viel mehr dran an Wasteland. Was vielleicht noch, wenn du sagst, also man kann das auf ganz unterschiedliche Arten lösen und dann finde ich das ganz schön, dann ist es aber nicht nur so dieser Klassiker, hey, du kannst irgendwie einen Roboter umprogrammieren, sondern du kannst Tiere, also ein Ding ist, du kannst Tiere zähmen, du kannst aber auch dann so geile Waffen wie Leute miniaturisieren, also verkleinern, so wie in Duke da merkt man jetzt, dass ich alt bin. Duke Nukem 3D, genau, das wollte ich sagen. Genau wie in Duke Nukem 3D. Also so solche kleinen Sachen. Also es probiert da schon neue Sachen aus und also wenn dieser Podcast jetzt hier vorbei ist, werde ich umgehend Wasteland 3 weiterspielen.
Ja, geht mir auch so. Ich muss noch Spiritfarer zu Ende spielen, aber dann kommt Wasteland 3, ich schwöre. Ich habe gerade mal rausgeguckt, Folge 1146, da hatten wir beide über Wasteland 2 gesprochen, habe ich jetzt gerade nochmal freigeschaltet auf Insert Moin, wer das nachhören möchte.
Okay, gibt's jetzt. Mal sehen.
Gut, wir sind durch mit den Spielen, die wir gespielt haben, zu denen wir euch konkret was sagen können. Ich hatte ja gehofft, wir haben natürlich die ganzen anderen Spiele, die erschienen sind, auch noch in der Liste und ich hatte ja sehr drauf gehofft, von Christian Schiffer was zu Captain Tsubasa Rise of New Champions zu hören. Ein Fußballspiel in Anime-Style, das muss natürlich unbedingt in die Liste rein und ich bin ja dafür, dass wir ein Pflichtspiel auch für Christian Schiffer einführen und du musst dieses Spiel spielen.
Oh je, ich bin dagegen.
Ich bin sehr dafür. Ich bin sehr dafür.
Also, schreibt's ins Forum, ja.
Also, es ist Kickers als Computerspiel. Genau. Die Kickers.
Ja, aber ich finde es interessant. Vielleicht schaue ich mir das tatsächlich mal an. Also es hat ja jetzt nicht besonders gute Wertungen bekommen. Insofern, was ich mir noch anschauen wollte, ist natürlich Troy. Also das neue Total War Spiel, wobei das ja auch nicht so geil sein soll. Und ich habe einen wirklich sehr interessanten Kommentar gelesen auf GameStar.de, wo jemand erklärt hat, warum sich die Total War Saga in der Sackgasse befindet und wie sie da vielleicht herausfinden kann. Also wirklich auch eine Leseempfehlung. Ich glaube wirklich, dass diese Serie große Probleme hat gerade. Aber leider nicht gespielt, weil darüber hätten wir dann vielleicht auch noch mal ein bisschen sprechen können. Ansonsten interessiert mich von dem, was hier auf dieser Liste sonst noch steht, nicht so wahnsinnig viel, außer vielleicht der Surgeon Simulator 2 und Project Cars 3. So.
Naja, wir hatten aber auch hier Risk of Rain 2. Risk of Rain, alter Indie-Mega-Kulttitel.
Was? Was war das?
Risk of Rain ist doch so ein Twin-Stick Permadeath-Dingsbombs-Shooter gewesen, 2D. Jetzt der zweite ist jetzt rausgekommen und ist in 3D. Und tatsächlich sind die Rezensionen auf Steam äußerst positiv. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich habe es aber auch noch nicht da reinschauen können.
Was mich noch interessiert hätte, habe ich aber auch noch nicht die Zeit gefunden, es kam erst jetzt vorgestern, glaube ich, raus, das Spiel ist The Last Campfire, das neue Spiel von Hello Games, also die No Man's Sky-Leute haben jetzt so ein kleines, putziges 3D-Adventure gemacht, das werde ich mir sicherlich auch noch anschauen und jetzt auf der Gamescom entdeckt habe ich Raji, an Ancient Epic, ein Spiel aus Indien von indischen Entwicklern, die indische Folklore in so ein 3D-Adventure auch verpackt haben, das sieht auch super schön aus. Also das vielleicht auch noch so als kleiner Indie-Tipp.
Und Serious Sam 4.
Ja, unbedingt. Nein.
Mein Gott, also kaum eine Spieleserie interessiert mich weniger, wirklich. Ja,
geht mir auch so. Ganz
cool. Serious Sam, diese Faszination habe ich nie nachvollziehen können. Nee. Das finde ich wirklich dumm und schlecht.
Ja, aber nicht so dumm und schlecht wie Fast and Furious Crossroads. Das kam auch diesen Monat raus. Das wird das Pflichtspiel.
Aber das erste war schon Wahnsinn. Ja. Also so beim ersten muss ich leider sagen, das erste war super. Das hatte doch so gefühlt 50 Megabyte nur und sah aber unfassbar gut aus. Das war damals so das Technikwunder aus Kroatien. das erste Serious Sam. Aber leider ist da nichts mehr gekommen, obwohl sie jetzt vor ein paar Jahren diesen Crow Team, diesen Indie-Hit hatten, The Talos Principle, aber ist auch schon 6 Jahre her. Ja.
Nee, das reizt mich auch nicht. Na. Mortal Shell hätte mich noch interessiert. So ein sehr abgeschlacktes Souls-like, was tatsächlich, glaube ich, so vom Kampfsystem irgendwie ganz interessant sein soll, weil man eben so Hüllen, also man erledigt Bosse und dann kann man in diese Hüllen schlüpfen. Habe ich mir jetzt aber auch noch nicht genauer angeschaut, aber es sah in der Preview irgendwie auch ganz interessant aus. Auch eher so ein Liebhaberding, glaube ich, ja. Gut.
Genre-Fans
genau.
Greifen zu.
Also vielleicht ist ja das dabei in der Liste, da findet man im Forum alles, was man zum Abstimmen braucht halt.
Genau, bleibt hier, also wir hören uns jetzt in einem Monat wieder, wenn es heißt, wer hat den Gürtel September 2020. Bis dahin könnt ihr euch ja einmal quer durch den Katalog von Manuel Fritsch und Insert Moin hören. Die haben wahrscheinlich zu jedem dieser Spiele eine Folge gemacht. Das könnt ihr, genau, ihr könnt, ja. Also da gibt's jede Menge Content da draußen bei Insert Moin, den ihr auch Geld geben solltet, weil das ist ein sehr unterstützenswertes Podcast-Produkt, empfohlen von mir und Christian.
Wir haben den perfekten Content für Podcast-Spiele wie Factorio. Also ich meine, mehr braucht man doch nicht.
Ja, genau. Ja. Genau, warum irgendwo bei Audible ein Buch sich holen, wenn man wenn man in St. Mann hören kann, meine ich ganz im Ernst. Genau, und dann sehen wir uns bei unserem Forum unter forum.lastgamestanding.de. Last Game Standing geht jetzt erstmal eine kleine Pause, nachdem wir einen fulminanten Sieg zu verkünden hatten, nämlich die 7. Staffel Bestes Strategiespiel ging aus 54% für Civilization 2. XCOM 2 hat leider verloren, meiner Meinung nach. Aber Civilization 2 hat gewonnen. Und die nächste Staffel kommt auch schon bald, aber davor gibt es noch ein paar Bonusfolgen, die aber erst in 2 Wochen, weil wir jetzt erstmal Urlaub machen. Ich bin nämlich nicht im Ausland wegen Risikogebietsgefahr, sondern in Deutschland. vielleicht auch bei dir zu Hause.
Oh Gott. Und erklärst mir Factorio? Okay.
Ja, genau. Nee, ich fahre in die Nordsee und bin dann erst ein paar Wochen wieder da.
Gut. Das heißt aber, unsere September-Folge steht nicht in Gefahr. Werden wir trotzdem aufnehmen oder machen wir auch Pause mit der Gürtel?
Wir machen nicht Pause. Wir machen nicht Pause. Niemals.
Gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Abstimmen. Bis dann.
Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao.